Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Heute mit zwei Gästen, das hatten wir schon lange nicht mehr. Und der Grund ist relativ einfach. Ich habe diese zwei Jungs kennengelernt vor einiger Zeit und hatte mir überlegt, nee, andersherum, wir hatten ein paar Ideen, was wir machen wollten. Es war, glaube ich, auch klar, dass wir was machen wollten, aber dann haben wir uns überlegt, wie wir es machen wollen. Und es soll ja nicht nur uns dienen, dass wir uns gegenseitig auf die Schulter hauen, sondern auch tatsächlich etwas machen wollen, was Mehrwert für viele andere hat. Und was uns vereint ist, tatsächlich die Liebe zu anderen Menschen und HR und auch Geld, um es mal deutlich zu sagen. Und wir kommen alle aus dem Vertrieb oder sind noch da drin und haben uns ganz viele Fragen gestellt, warum Vertrieb nicht so gut läuft und warum die Leute da nicht erfolgreich werden. Und kann es tatsächlich sein, dass Gehaltsstrukturen fehlerhaft sind und hat es auch damit zu tun, dass vielleicht das eine Produkt gar nicht zu mir passt, aber ich woanders erfolgreich werden kann? Und wenn überhaupt, warum gibt es da eigentlich keine Anleitung? Und dann haben wir uns gesagt, also wenn einer eine Anleitung schreiben kann, wie man auf jeden Fall ein sechsstelliges Gehalt kriegen kann, beziehungsweise reich trotz Chef sein kann, dann können das wir machen. Und so kamen verschiedene Ideen dazu und das werden wir gleich nochmal in aller Ausführlichkeit hier darlegen. Aber heute meine Gäste, der liebe Ruven Kramer von der Firma Cooper und Robin Stabenow von der Firma, unter anderem von der Firma Haya und auch ein paar andere. Aber können Sie alle gleich mal selber erzählen. Männers, herzlich willkommen.
Schön, dass wir da sind.
Und wow, ich traue mich kaum zu sprechen nach diesem wirklich meisterhaften Intro. Die Messlatte liegt hoch.
Die Messlatte ist richtig hoch. Männers, machen wir kurzes Intro. Ruven, du bist bei Cooper. Wer bist du? Was machst du da und was macht Cooper?
Jo, ich bin bei Cooper seit über 3 Jahren jetzt, verantworte das EMEA ADR-Team, das kennt ihr meistens im Markt als SDR und BDR-Team, das heißt, wir sind die, die in den Outreach gehen und versuchen, dass Entscheider, CFOs, CPOs, irgendwelche High-Level-Leute aus irgendwelchen großen Firmen sich einfach mal unser Produkt angucken wollen.
Klassischer Vertrieb.
Ja.
Wir rufen bei Leuten an, wollen wissen, qualifizieren Sie und dann wollen wir denen unser Produkt verkaufen.
Genau, wir gucken schon immer am Anfang, ist es überhaupt sinnvoll, dass wir zusammen arbeiten? Wir fangen an, um die in die Firmen reinzugehen, wenn wir so um die 300 Millionen Euro Jahresumsatz machen. Das heißt, viele Firmen haben schon ein System und wir sind jetzt dabei, die rausfinden, okay, ist es jetzt Zeit, auf ein größeres System zu wechseln wie bei uns, was dir mehr bietet als das jetzige? Oder bist du vielleicht glücklich, weil und da trennen wir uns auch schon, schneiden vielleicht das Thema an zwischen seriösen und unseriösen Vertrieb. Wir geben niemandem etwas, was er nicht braucht. Ja, und wenn wir merken, hey,
richtig,
du kommst damit klar oder es ist doch nicht so weit, dann sagen wir lieben Dank, wir bleiben in touch und lass uns in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal sprechen. Aber wir drücken das halt nicht durch, weil es wäre eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen von jeder Partei, von deren Seite als auch unserer Seite. Und das ist im Grunde der Job von meinem Team. Ne? Also so eine Bedarfsanalyse quasi anstellen und zu evaluieren, lohnt es sich zusammenzuarbeiten oder nicht.
Warst du schon immer Teamlead?
Ja, ich bin tatsächlich da diese klassische Vertriebsstory. Ne? Ich habe angefangen als IC, also Individual Contributor, habe das bei Trivago ein Jahr ein bisschen was gemacht. Und auch rückblickend war es definitiv nicht die beste Entscheidung und ist etwas, was im Vertrieb sehr oft falsch läuft. Ich war einer der Besten, wenn nicht der beste Vertriebler in Deutschland. Und zumindest damals war es auch so, wenn du der beste Vertriebler bist, dann wirst du der Teamlead.
Ja.
Ob ich Führungskompetenzen hatte zu dem Zeitpunkt, war irrelevant.
Keiner wissen.
Ich habe gefragt, möchtest du das machen? Traust du dir das zu? Es hieß einfach vom nächsten Tag, ey, guck mal, in dem Fall, meine Teamleiterin wurde schwanger, ist ausgefallen oder rausgenommen aus der Rolle. Du machst das jetzt. Ja, ich habe
Karriere
im Buch. Die machen das mit dir und dann jetzt geh raus, wir brauchen Umsatz.
Ja, und dann replizier dich mal selbst.
Ja,
züchte mal ganz viele kleine Rufens.
Das war tatsächlich auch genau der Fehler, den ich dann gemacht habe, weil ich mir dachte, ey, alle sind so wie ich, alle wollen nur Geld, das ist das Einzige, wofür man zu leben hat. Damals Single, Großstadt. Und ich bin davon ausgegangen, jeder will doch dasselbe haben. Jeder will die Rolex, jeder will den Ferrari. Dann dafür arbeitet man doch.
Ja, genau. Wow. Little did he know.
So, biggest learning und einer der größten Vertriebssünden überhaupt, wenn ihr mich fragt, Leute zu Führungskräften machen, einfach nur, weil sie die besten Performer sind.
Verstehe ich auch nicht, habe ich auch nicht verstanden. Lass die Leute doch einfach was machen, was sie gut machen. Das ist auch immer so ein bisschen die Angst, die mitschwingt. Der Ruven könnte uns ja jetzt verlassen nach zwei guten Jahren oder nach einem guten Jahr. Aber wenn man mal ehrlich mit dir sprechen würde und sagen würde, Ruven, das, was du machst, bringt uns richtig viel Asche. Und wir würden gerne, dass du es weiterhin machst. Wir geben dir auch gern mehr Gehalt, aber ne, fühlst du dich da wohl? Willst du überhaupt Führung machen oder nicht?
Ja.
Würdest du wahrscheinlich sagen, ja, muss nicht. Wenn ich das Gehalt einer Führungskraft kriege, kann ich auch ganz normal weiter meinen Job machen.
Ja.
Ist ja alles ganz gut. Robin, dein Weg ist ein bisschen anders, ne?
Ich hole mal nicht komplett aus. Ich glaube, da kommt eh bald ein Werk raus, wo der Weg ein bisschen genauer beschrieben ist. Ich bin so eine Art Unternehmer-Jobhopper, wenn man das mal so beschreiben kann. Ich bin jetzt von einem Unternehmen zum nächsten gehüpft, allerdings nicht als Angestellter, doch zum Teil auch als Angestellter, aber immer so mit Equity. Ich wurde eingekauft, entweder als Interim, wurde dann fest übernommen und bin dann meistens so zwischen 3 Monate bis 2 Jahre in einer Company drin und begleite die dann primär für den ganzen Prozess, den Vertrieb zu digitalisieren, zu optimieren, komplett aufzubauen. Und jetzt in den letzten 5 Jahren vermehrt rein in der HR-Bubble. Vielleicht kennt ihr HeyJobs, MobileJobs, RecUnited oder jetzt auch Hire, wo ich jetzt aktuell den kompletten Recruiting-Tech-Stack leite, das Vertriebsteam umstrukturiert habe, das Pricing umstrukturiert habe. Und das, was ich primär mache, ist es, A, Vertriebler irgendwo anders einzustellen, aber auch Vertriebsteams von 0 auf hoch zu ziehen oder von 100 auf runter zu skalieren. Das ist, glaube ich, das, was ich im Sanierungsfall am meisten mache, dass ich erstmal die ganzen Teams runter skaliere und dieses ganze organische Wachstum resetten muss. Und ja, vom kleinen Trainee jetzt zum C-Level Sales irgendwas, um mit fancy Wörtern hin und her zu schmeißen. Aber ich versuche so Gründung, Founding und auch Sanierung so ein bisschen zu vereinen. Das Wissen vom Mittelstand bis zum Startup. Ich glaube, das trifft es am besten.
Was uns alle drei hier eint, ist ja die Liebe zum Sales und zu all seinen Facetten. Ne, es gibt ja ganz viele Begriffe vom. Ich erinnere mich, vor 2, 3 Jahren habe ich mit dem lieben Sascha Gleisner eine Folge aufgenommen und da war die Carolina Bräuninger da und sie hat uns erstmal aufgeklärt über die ganzen Rollen. Ne, da gab, also SDA hat jetzt nicht so wirklich vielen was gesagt, wenn man nicht wirklich in der Bubble war. Dann gibt es den BDA, dann gibt es den AE und so weiter. Ist ja auch Wurst. Der Vertrieb ist ja eigentlich, egal was für ein tolles Unternehmen du hast, verkaufen musst du immer. Du kannst die beste Technologie haben, du kannst das meiste Funding geraced haben. Am Ende wollen sie alle Geld und am Ende wollen sie alle Kunden und am Ende wollen sie halt auch alle eine vernünftige Mannschaft haben. Es gab ja in der Vergangenheit auch ganz viele Mannschaften, die sind dann auch unisono gegangen und komplett gegangen oder wurden dann woanders geheiert und so weiter und so weiter. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich solche Nachrichten lese, die vielleicht nicht so gut sind, wer macht sich denn da Gedanken, wie man so ein Team aufbaut und vor allen Dingen, nach welchen Kriterien wird denn da geheiert? Weil ich halt immer wieder sehe, das ist gar nicht das richtige Team oder zumindest nicht in Gänze, sitzen da nicht immer die richtigen Leute für das richtige Produkt in der richtigen Arbeitsatmosphäre und haben die richtigen Ziele. Ich glaube, das habt ihr auch jedes Mal erlebt und ihr seid ja noch ein bisschen tiefer drin. Was ist so das größte Missverständnis, besonders im Bereich SaaS, was es im Vertrieb gibt, bei dem sich keiner traut, das zu verändern im Moment?
Es ist, glaube ich, immer schwer anzufordern, wenn du nach einer superlativen Antwort suchst. Was ist das Größte?
Ja.
Es gibt bestimmt viele.
Nenn mir ein großes
Problem. Das, was du angeschnitten hast. Und ich versuche mal, wir lieben ja Autos, das mit in einen metaphorischen, bildlichen Kontext zu setzen.
Dein Auto aus Zuffenhausen.
Dein zweisitzliches Porsche Sport Cabrio könnte vielleicht das Beste sein, was du am Wochenende fährst. Taucht aber nichts, wenn du mit der Familie in den Urlaub möchtest. Während dein Minivan vielleicht der Beste ist für den Urlaub, aber dir nicht so viel Spaß auf der Rennstrecke macht. Und Vertriebler sind aber Vertriebler. Da macht keinem den Unterschied, ist der jetzt passend für ein quasi so ein New GTM-Product, also etwas, was du ganz neu in den Markt bringst, was vielleicht noch eine neue Technik ist, was noch niemand kennt, wo es kein Support von Marketing gibt, kein Product-Erklärung, also hier sind Pre-Sales-Support, Leute, die das zeigen wieder. Das braucht einen anderen Vertriebler als jemand, der in einem großen Konzern einfach nur einen kleinen Baustein irgendwo bewegt. Du kannst aber nicht beide auf die gleiche Position setzen. Ist aber egal. Du bist ein Vertriebler, cool, du kannst alles, du bist eingestellt. Und ich weiß nicht, ob es das Größte ist, aber ich glaube, dein Need, was brauchst du als Vertriebler zu Menschen mit, was gibt der, den ich gerade oder die ich interviewe, mir, wird sehr oft ignoriert und gleichgesetzt. Ist bei dir auf?
Stimmst du zu?
Ich würde das komplett unterschreiben. Das erlebe ich auch gerade, wenn ich jetzt, ich werde meistens gerufen, wenn ein Sanierungscase, also ein Insolvenzcase ansteht. Und das ist so auch eins der gängigsten Probleme, die ich so sehe, dass ich mir so Teams angucke und feststelle, jo, das passt hier gar nicht so zusammen. Also die sprechen alle eine andere Sprache. Die Teams interagieren untereinander gar nicht miteinander und das ist alles so eine komische, so ein organisch gewachsenes Ding. Weißt du, es war mal eine 20-Mann-Company, dann wird jemand eingestellt, weil der halt dicke mit dem Geschäftsführer ist und der hat woanders mal gut Vertrieb gemacht. Und davon entstehen dann einfach über, gerade so im deutschen Mittelstand, viele, der kennt einen, der hat einen empfohlen und dann hast du dann so ein Team aus 30 Leuten, die sich irgendwie kannten im Vertrieb, aber es gab nie so ein Fit zum, passt es zur Company, ist es zielorientiert, haben die richtige Erfahrung oder werden die auch richtig eingearbeitet und geschult, weil dann wird ja nicht überprüft, weil der wurde ja empfohlen vom Vertriebsleiter oder vom Geschäftsführer und der kennt einen ja und der hat ja schon da woanders mal ganz gut performt angeblich. Und dann hast du da so ein Team aus Vertrieblern, die irgendwie alle in eine andere Richtung rennen, nicht miteinander sprechen und auch vielleicht gar nicht am richtigen Ort sind. Gerade wenn du dir die Führungsposition so anguckst, wie man da reingekommen ist.
Ja, finde ich, kann ich auch zustimmen. Zeitgleich sind sie aber trotzdem alle recht gleich, ne? Weil auch wenn es unterschiedliche Menschen sind, ist es ja trotzdem so, wenn, würde ich euch jemand empfehlen, hat er sehr wahrscheinlich mein Alter ungefähr plus minus, wir haben ähnliche Inter. Und am Ende ist es trotzdem derselbe Wissensstand, der in der Firma herrscht. Du kriegst keinen richtig geilen neuen Input, wie wenn du mal was ganz anderen nimmst, aus einer ganz anderen Ecke. Vielleicht, ich will nicht mal so im Alter festmachen, aus einem ganz anderen Bereich. Vielleicht bringt dir ja sehr viel mehr, als einfach den fünften einzustellen, den man noch kannte.
Die typische Bias.
Genau.
Das ist also der Klassiker, wir stellen halt Leute ein, die wir toll finden, die so ähnlich sind wie wir, aber erwarten dann neue Ergebnisse.
Ja,
so. Das ist natürlich nicht zielführend. Ich hab das größte Problem ist, und da sehe ich, oder eines der größeren, das sehe ich auch immer wieder bei Kunden, wenn die sagen, ja, wir brauchen einen Vertriebsleiter zum Beispiel oder wir brauchen Spezialisten und so. Und dann stellen wir ganz, ganz viele Fragen zum Prozess und werden dann immer ganz komisch angeguckt. Dann heißt es ja, warum wollen wir das denn wissen? Und dann muss ich das mal darlegen. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine, wie ich mal so schön sage, 9,99 € Subscription verkaufe. Die ist relativ easy, die lässt sich auch wahrscheinlich besser verkaufen, auch wenn da Features dabei sind, die kein Mensch braucht, als wenn ich hier ein Suite verkaufe, wo es um 1.000 € pro User pro Monat geht und die Company braucht davon vielleicht 70 Stück oder 100 Stück. Ja, das ist eine ganz andere Summe. Und der Cycle ist ein ganz anderer. Du brauchst ganz andere Charaktereigenschaften. Du brauchst halt viel längere Ausdauer, musst Beziehungen anders aufbauen können, weil du auch ganz, ganz viele Bälle in der Luft hältst. Und auch wenn du heute anfängst, wirst du wahrscheinlich nicht morgen erst verkaufen, sondern irgendwann, wenn du 70, 80 Leads gleichzeitig bespielst, sagt dann der Erste, komm, wir haben uns alles durchgerechnet und durchgeguckt. Und auch das Buying Center ist ja halt auch ganz, ganz anders dann,
ja,
als bei einer 9,90 € App oder sowas. Und da merke ich immer, die haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Die haben sich gar keine Gedanken auf die andere Seite gemacht. Also geiles Produkt, ja, wir haben ein geiles Produkt, super cool, die Welt braucht es, auch cool, aber die Welt wird es nicht so einfach kaufen, nur weil es das braucht. Weil die Welt halt draußen einen Einkäufer hat, einen Projektleiter hat, einen Fachbereichsleiter hat, dann gibt es ein Budget, dann gibt es einen CFO, der sagt, leg mir doch mal intern nahe, warum ich das kaufen sollte. Und dann denkst du dir, was ist denn hier los? Das lässt sich ja gar nicht so einfach verkaufen. Und dann rächt sich falsches Recruiting und falsches Anforderungsprofil. Ja. Weil man dann merkt, oh verdammt, Produkt ist geil, Leute sind eigentlich auch cool, aber beides passt nicht zusammen.
Ja.
Und dann wird es richtig teuer.
Ich kann dir so zustimmen, Teuger. Wenn ich Startups da angehe, so diese, in dem Fall nicht das Recruiting, aber die Sales-Phasen, da ist so die Frage, okay, was sind denn die ersten Kunden? Also so die besten Kunden, die ihr habt. Ja, da habt ihr Founder selber gemacht. Also super.
Oh, ja.
Ja, richtig. Und dann gehst du mal so ein bisschen da rein und du merkst, ah, warte mal, der hat gar nicht wirklich verkauft. Der erste Kunde war nämlich der Freund aus dem Uni-Studium.
Und also wir sind gerade in derselben VC-Slack-Runde.
Bin in derselben VC-Runde und wie auch immer. Und das ist auch total fein, aber da muss man wieder verstehen, das war noch gar nicht der Verkauf. Und jetzt brauchst du wieder den Vertriebler, der das verstanden hat und der nicht einfach der kann ja nicht vorführen, was der Founder gemacht hat. Der muss es von Grund auf aufbauen. Und da bist du auch wieder in diesem Bias drin, ne? So einfach ist es vielleicht gar nicht in der Realität, an einen echten Neukunden ranzugehen.
Und da sprichst du, glaube ich, das Hauptproblem an, was ich so unterschreiben würde, was ich in der Bubble sehe, ist, dass dieser Product-Market-Fit ganz oft an einen individuellen Seller-Skill gebunden wird. Beziehungsweise ein Vertrieb funktioniert dann, wenn, aber wie schreibe ich es am besten? Ich erlebe es ganz oft, dass Leute eingestellt werden, gerade bei einem Founding-Startup, so der erste Vertriebler, der zweite Vertriebler. Und wenn die gut performen, heißt es auf einmal, okay, jetzt haben wir Product-Market-Fit, jetzt können wir das skalieren, dann stellen die auf einmal 5, 6 Junior-SDRler, BDRler ein oder gucken sich irgendeine Struktur aus Amerika an, dass sie so ein Prospecting-Team haben, dann auf einmal ein Closing-Team, dahinter ein Accounting-Team, obwohl es halt vorher Full-Cycle-Sales war. Und dann versagt das ganze Produkt komplett einfach nur, weil ein Vertriebler richtig gut war oder vielleicht auch der zweite richtig gut war. Und daran wird dann abhängig gemacht, ob die Company jetzt gut läuft. Umgedreht im Mittelstand sehe ich aber auch ganz häufig, dass wenn ein Vertriebler jetzt nicht performt, dass es auch dann nur an ihm liegt. Also es steht und fällt immer daran, jo, der Vertriebler ist gut und wenn er nicht gut ist, ist er auch schuld, dann ist es ein schlechter Vertriebler. Es wird sich zu selten das Umfeld angeguckt. Bieten wir das richtige Onboarding? Haben wir das richtige CRM-System? Nehmen wir dem genug Arbeit ab? Stellen wir ihm das richtige Backoffice zur Verfügung? Hat er genügend Einarbeitung in die ICP? Kennt er das überhaupt? Hat er die richtigen Tools zur Verfügung, überhaupt verkaufen zu können? Und darüber wird zu wenig geguckt. Das heißt immer nur, okay, der Vertriebler ist gut, weil hat hochgeclosed, es wird sich nicht durchs Umfeld angeguckt. Ich glaube, das ist so dieses Hauptproblem.
Das ist auch die einzige Position in den meisten Unternehmen, die wird ja komplett anders beurteilt. Also Vertriebler sind wie krank, sind auch ganz anderer Typ von Mensch. Die performen immer, die wollen immer nach vorne gehen. Und dann sind wir total schockiert, also auch in der SDR-Bubble, ne? wie viele Sachen wir über Depressionen und zu viel Druck gelesen haben in den letzten Jahren, wo Leute, also wo Founder oder auch Investoren so wenig Ahnung von Vertrieblern hatten, so viel Druck gemacht haben, dass die ihre besten SDRs einfach kaputt gemacht haben und sich dann gewundert haben, warte mal, unser Vertrieb funktioniert nicht, wenn wir keine SDRs haben. Das waren ja immer so ein bisschen die Fußabtreter, ne, schlecht bezahlt und kam ja gar nicht aus der Rolle raus. Und vielleicht
immer Werkstudenten.
Immer Werkstudenten. Und dann, Gott sei Dank sind die Gelder jetzt hingegangen. Ne? Vor ein paar Jahren war das ja so, da stand ja eine 3 davor am Jahresende. Dann haben die da hunderte von Calls gemacht, mussten dann Open und Setting auf einmal machen. Durften auch selber nicht verkaufen, auch wenn sich die Gelegenheit bot. Durfte ja kaum einer was verkaufen. Auch wenn der Kunde gesagt hat, ich will das jetzt hier, ne, take my money. Nee, sorry, das nächste Gespräch, ne? Und dann closed der AE nicht, weil er sagt, keine Ahnung, schlecht qualifiziert oder er hat es nicht gebacken gekriegt. Kam dieser Druck immer auf die SDRler. Also völliges Missverständnis dieser Rolle, wenig Ahnung, wie man mit der Rolle umgeht. Und auch nicht das Verständnis dafür, dass nicht nur am Closing Wertschöpfung gemacht wird, sondern die ganze Beziehung aufgebaut ist ja schon beim BDA oder SDR. Also da fehlen so viele Sachen leider immer noch, wo ich mir sage, wenn ich Investor wäre, würde ich natürlich die Founding Story erstmal auf den Prüfstand stellen. Ich würde mir das Team angucken, aber ich würde mir auf jeden Fall den Value Stream angucken und sagen, zeig mir doch mal bitte in der Due Diligence, wie euer Vertrieb funktioniert. Und wenn da einer sitzt, ein Head of Sales oder was, von dem ich weiß, der hat gar keine Ahnung, wie das Ganze hier geht, der ist ein Kumpel oder ein Closer, würde ich sagen, Kollege, du bist hier der falsche Typ. Oder eure Refinanzierungszinsen müssen jetzt einfach steigen, weil mein Geld sich nicht so schnell verdoppeln wird. Dann müsst ihr dafür zahlen. Also echt der Wahnsinn.
Absolut. Und ich meine, da tritt sie ja auch komplett gerade in meine Welt ein, ne? Diese SDR-BDR-Welt. Weil ich auch direkt mitgehen kann, dieses Tracking dahinter. Das ist gerade in diesen Anfangsstudien so schlecht.
FBI und CIA,
ja, so eine Meckerrunde wird. Ne? Und vielleicht reden wir gleich mal lieber drüber, wie der SDR auch sechsstellig verdienen kann, wird irgendwo. Letzte Piece aber noch. Ich hatte einen kleineren Firma auch zu tun, SDR, wertlos, bring uns nichts, tralala, guck mal, unsere 20 besten Kunden, 18 kommen vom AE. Und dann haben wir uns die Mühe gemacht und haben mal reingeguckt. Und ja, der AE hat diese 18 Opportunities zwar geschaffen, dann guckst du aber rein, was ist eigentlich vor dieser Opportunity passiert? Oh, sieh an, ein halbes Jahr vorher hat der SDR diesen Case aufgemacht, war zu dem Moment noch nicht so weit, die Firma war sich selber noch am Wandeln, tralala. SDR hat es wieder zugemacht, ist in der Zeit schon weggegangen, weil, wie du es schon sagst, der Druck, der hatte gar keine Lust mehr. Und dann schreibt der Kunde auf einmal zurück, ey, wir können jetzt mal weitermachen. Jetzt macht der AE diese Opportunity auf und am Ende siehst du,
Low-Hanging Fruit.
Keiner schreckt das mehr zurück mit, was ist
eigentlich. Ach, ein krasser Closer, dieser AE.
Die anderen, na, da waren direkt mal, also wir haben 20 Fälle angeguckt, 5 Stück davon sind von Messen generiert, die AE die Op aufgemacht hat. Was glaubt ihr, wer hat diese 5 heute zur Messe bekommen? War das der AE oder hat der SDR die angequatscht, dass die da herzu?
AE war wahrscheinlich noch.
Ich weiß gar nicht,
wo die Messe war.
Ja, aber der wacht irgendwann auf in Köln, Berlin. Wir wissen ja. Ja, aber wie kriegt man einen SDR dazu? Oder Entry-Level-Leute, dazu sechsstellig zu verdienen, Leute. Da
das ist ein großes Thema, weil einfach die Gehälter, also ich komme ja noch aus einer Zeit, bin ja der Älteste in der Runde, wenn du Geld verdienen wolltest, bist du in den Vertrieb gegangen. War damals auch super einfach, sehr transparent. Hast dann Abschlüsse gemacht, dann gab's eine Zahl, mit der das Ganze multipliziert wurde. Also ich war mal bei einem Private Equity Unternehmen, das war richtig toll. Ein richtig hohes Gehalt gekriegt. Da habe ich für jedes Closing eine Einmalzahlung gekriegt, wenn der Vertrag schon unterschrieben war. Und dann habe ich noch ein paar Prozente von unseren ganzen Einnahmen gekriegt, weil wir das Ganze ja noch refinanziert haben. Also total falsche Motivation. Natürlich wollte ich Stückzahlen machen und natürlich wollte ich den Leuten auch große Investments verkaufen, damit ich halt auch ganz, ganz viel verdiene. Und mir war das dann auch egal, ob die dann das abnehmen oder nicht. Also ja, wirklich dumm und dämlich verdient. Und dann konntest du da halt auch sehr, sehr viel für deine Zukunft schaffen. Heute sehr undurchsichtig an einigen Stellen, sehr, sehr komische Gehälter. Robin, du weißt das ja, ja, es gibt ja so Stellenanzeigen, wo dann in der Headline steht, Gehalt 36 bis 150.000.
OTE.
OTE. Keiner weiß, wie die Zusammenstellung ist, wie komme ich da hin und mit der Range, ne? Also kein Mensch wird sagen, ich bleibe in der unteren Range. Aber wir kennen halt auch diese Fälle, die Leute sind stuck, die sind da halt einfach drin, die bleiben jahrelang, also auch, ich bin 46, ich kenne Vertriebe, die sind älter als ich, machen den Job super gerne, aber also die waren fast 10 Jahre in dieser Range zwischen 60 und 100.000 Euro und ich habe mich immer gewundert, so, warum, also den Sprung über die 100, den kann man ja schaffen, das ist ja nicht das Thema, aber viele fragen nicht nach und viele Unternehmen bieten da nicht die Pfade an. Oder erkennen das gar nicht. Wie viele von diesen Leuten kennt ihr eigentlich, wo ihr sagt, also eigentlich ist dieser Mensch mindestens 2 Gehaltsstufen zu niedrig, gerade wo er ist?
Mehr.
Unmengen. Unmengen.
Als die auf der richtigen Stufe sind.
Ja, ne?
Bei der letzten Artis hatte ich mit 2 Account-Manager gesprochen von derselben Firma. Und die beiden waren auch schon 10-12 Jahre lang in derselben Company. Bisschen größer, ich würde jetzt kein Konzern sagen, aber auch nicht mehr so klassisch Mittelstand, also irgendwo dazwischen, also schon ziemlich viel Mitarbeiter. Und die hatten seitdem eine Gehaltserhöhung nach der Einstellung. Und das war's dann. Dann musst du überlegen, du bist dann 10-11 Jahre lang in einer Company drin, verantwortest einen Großteil des Neukundengeschäfts, hast dann irgendwann dann auch dein Key-Account dann aufgebaut, ne? Also viele Kunden, die immer nur zu dir kommen und wenn die an die Firma denken, denken die an dein Gesicht oder an deine Stimme, je nachdem, wie der Vertrieb da abläuft. Und da habe ich die Jungs mal gefragt, jo, warum nur eine Gehaltserhöhung? Naja, die kommen alle 5 Jahre dann auf uns zu und haben uns dann angeboten, so 2-3% pro Jahr mehr. Und das war's dann. Also die hatten keinen eigenen Plan darüber, okay, wie sieht denn mein eigener Karriereweg aus? Was ist denn der Return on Investment, den ich jedes Jahr einspiele? Und wie geht's weiter? Und die waren halt beide, unter anderem bei der Artis, weil sie sich wieder abwerben wollten. Die wollten nicht proaktiv einen neuen Plan, aber die wollten sich abwerben lassen, mehr oder weniger, und herausfinden, was sind denn so Gehälter im Markt?
Artis ist für alle, die es nicht kennen, ist ein Riesen-Event, ja, für die gesamte Bubble.
Genau.
Alle eigentlich zusammen, man könnte also als coole Idee vor ein paar Jahren angefangen, relativ klein und dann sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden.
Ja.
International geworden. Also die ganze Bubble trifft sich da und wenn du die Bubble, also wenn jeder die Bubble kennenlernen will, einfach mal zu Artis gehen. Auch immer lustig, also was die da aufbauen an Konzepten, an Ideen, richtig cool und du lernst halt die ganzen Leute da kennen, von Foundern über Mitarbeiter, über Operations und so weiter und so weiter. Ist eigentlich theoretisch jeder da, den man kennenlernen muss.
Absolut.
Bist du da auch? Warum meinst du, Robin, sind die noch nicht gegangen? Warum ist man 10 Jahre in derselben Firma, ohne sich auch mal haben abwerben zu lassen? Muss ja auch irgendwann geklappt haben.
Größtenteils deswegen, weil niemand es dir beibringt, was sind denn so gängige Gehälter, so rollierend, dass die sich auch jedes Jahr anpassen und sich der Markt in irgendeine Richtung shiftet. Davon gibt es kaum Quellen. Kaum einer traut sich, über sein eigenes Gehalt zu sprechen. Dann wird auch ganz oft, obwohl es illegal ist, in der Firma kommuniziert, ihr dürft nicht untereinander über das Gehalt reden. Gerade so in klassisch altdeutschen Unternehmen. Da gibt es richtig Strafen im Intranet, die groß ausgeschrieben sind.
Und kein Arbeitsgericht aushalten.
Ja, und Vertrieb bringt dir halt keiner bei. Also es gibt kein Studium Bachelor of Arts Sales. Du kannst halt BWL und sonst irgendwas lernen, aber niemand bringt dir bei, guck mal, das ist ein klassischer Karriereweg. So arbeitest du dich voran, so rechtfertigst du den Deckungsbeitrag, so kannst du den Return on Investment auskalkulieren, so kannst du herausfinden, in welcher Karrierestufe du aktuell bist, was so der Markt verdient und bist du überhaupt eine Persönlichkeit, die in Richtung Teamlead geht oder so, wie Ruven IC erstmal am Anfang war? also Individual Tributor, also als individuell, als einzelne Person ordentlich Asche machen. Und es gibt kaum Richtlinien, kaum einer erzählt dir so. Es ist immer noch so, der Headhunter hat super viel Geheimwissen, aber du musst seinen Leadmagneten kaufen und dann zahlst du dem 10.000, 20.000, 100.000 Euro und dann hast du irgendwie Einsichten darüber.
Und meinst du, wenn ich
jetzt sehr unsichtbar.
Meinst du, wenn ich jetzt dem Account Manager das Wissen gebe, dass er in seiner Rolle, ich werfe einfach eine Zahl rein, jetzt 150 im Jahr verdienen sollte, würde er dann wechseln oder würde der immer noch in seiner Rolle hängen bleiben? Also nur mal so zum
kann ich dir, glaube ich, beantworten. Der muss ja nicht wechseln. Also mit dem Wissen kann er auch zu seinem eigenen Chef gehen. Ja. Also das ist ja diese Angst immer, wenn es woanders was gibt, dann gehen die Leute. Nee, gibt's ist halt nicht. Also wenn ich jetzt in dem Beispiel, ich meine, so ein Team muss echt glücklich sein, dass dann die AEs nicht gehen nach 10 Jahren und für das gleiche Gehalt arbeiten. Also umgekehrt macht es ja auch Sinn, dann hinzugehen und sagen, pass auf, es gibt am Markt die und die Gehälter, ne, und ich bin dafür, also ich möchte gerne dieses Gehalt haben mit dem Bonus und ich bin dafür, die und die und die Wertschöpfung zu leisten. So, dann lernst du ja halt auch als Unternehmer dazu und sagst, okay, wie macht das der Markt? Also ich liebe Kunden, die sagen, erzähl mir mal, wie es andere machen. Damit wir mal einen guten Benchmark haben. Ne? Es ist ja nicht die Drohung, ich gehe jetzt, weil ich woanders mehr kriege. Da sind die Menschen schon viel schlauer geworden in den letzten Jahren und sagen, ich weiß, dass es woanders nicht besser ist, weil ich muss anders arbeiten. Das Produkt ist total anders. Aber das zu durchleuchten, Produkt, Umgebung, Cycle, Kunde, Benefits, Gehalt, das in einen Topf werfen und sagen, okay, was ist so mein Sweet Spot davon? Und das ist auch der Grund, warum, oder einer der Gründe, warum wir zusammenkamen, nicht nur, wir fanden uns ja auch schon immer so geil, aber auch, dass das Wissen, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir uns einig, dass jeder im Vertrieb Minimum 6-stellig verdienen kann, auch im Angestelltenverhältnis, das ist kein Geheimnis.
Ja. Ich bin ohne, dass der Chef Angst haben muss, dass auf einmal er bankrott geht.
Keiner muss Angst haben. Es ist kein geheimes Wissen eigentlich, also es ist nichts, was nicht da ist. Wir haben nur Connecting the Dots gemacht und am Ende des Tages hat es nur Vorteile für jeden und eine Retention-Aktion ist es ja am Ende des Tages auch noch, wenn ich ein gutes Gehalt habe, wo ich meinen Wert widergespiegelt sehe, zu sagen, ich mache das gerne bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich hier schon seit Jahren bin. Ne? Wir haben das, glaube ich mal, als wir darüber gesprochen haben, jetzt an jeder Rolle festgemacht, wirklich an jeder Rolle in der Hierarchiestufe, aber auch auf der Vertikalen zu sagen, wo bist du gerade und wie sieht dein Weg zu sechsstellig aus? Würdet ihr sagen, das Ding hält heute noch stand, wie wir es damals konzipiert haben?
Wahrscheinlich nach einem Jahr schon nicht mehr, oder?
Also ich glaube, unsere Idee ist auch in 10 Jahren noch konstant und hält allem stand, aber ja. Ich glaube, dass es in einem Jahr sich ganz viel verändern kann, wenn die Leute sich das mal angucken und sagen, ja, ich glaube, wir haben den Fehler gemacht. Was aber ganz wenige wissen oder vielleicht nur sehr aufmerksame LinkedIn-Leser für viele Zuhörer ist, wir drei haben ein Buch geschrieben. Wir drei.
Wir sind aktiv dabei.
Ja, wir sind aktiv dabei. Wir sind in den finalen Zügen und wir haben uns tatsächlich mit dieser Frage beschäftigt, dass wir gesagt haben, was läuft falsch im Vertrieb? Das ist gar keine Kritik oder eine Abrechnung und auch nicht, dass wir es besser wissen, aber wir haben die Punkte verbunden und haben gesagt, wie sieht die Wertschöpfung aus, wie sieht eine Rolle aus, welche Anforderungen gibt es, welche Zielvereinbarungen, wie muss man sie aufsetzen und wie kann man daraus ein gutes Gehalt und einen Bonus ableiten, indem das Unternehmen was davon hat, bessere Kunden, bessere Marge. Wir haben alle Begriffe erklärt, alle, die es gibt, über betriebswirtschaftliche Kennzahlen, über Deckungsbeiträge hin zu den Rollen und zu den Zielen und haben eine Gebrauchsanweisung gemacht von warum Vertrieb, was ist Vertrieb, über Bewerbung, über Verhandlungen, über die Rollen und so weiter. Und was uns dann aufgefallen ist, das könnt ihr gerne wieder erläutern, was uns dann aufgefallen ist, war so, oh verdammt, da gibt es ja noch ein Problem, was ich behandeln muss. Dann gibt es ja noch eine Sache. Ah, ich hatte ja noch das erlebt und das erlebt und das erlebt. Ich glaube, Robin hat da den Monsterteil geschrieben über die Jobhopper-Strategie, die gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Über wie lange sollte ich in einer Rolle maximal bleiben? Genau. Und Ruven hat sich ja dann irgendwann mal diesen Fokus, ich will fast sagen, du hast dich darin bist du echt aufgeblüht. wann ist ein Bonus gut? Welche Zielvereinbarungen machen überhaupt Sinn? Und welches Produkt ist scheiße, da, wo halt auch nichts mehr nützt? Das kam ja auch noch dazu. Gerne mal mit Robin. Robin, warum ist so eine Jobhopper-Strategie ganz gut? Und findest du, dass Leute, die Jobhopping machen und unser Buch lesen, jetzt noch mehr Jobhopping machen würden? Oder findest du, dass die Unternehmen ein besseres Verständnis für Jobhopper haben?
Oh, das ist so eine schöne Frage. Der Grund, warum ja Jobhopping aktuell einer der lukrativsten Strategien im Markt ist, ist ja gerade deswegen, weil Loyalität einfach nicht belohnt wird. Wir sehen es ganz klar, wenn wir uns die Karrierewege angucken und Gehältern, gerade in der SaaS oder generell in der Tech-Sales-Bubble, muss ja nicht immer SaaS sein, kann ja auch Industrie-Sales sein, dass Leute, die lange im Unternehmen bleiben, die haben alle 2 bis 3 Jahre, wenn überhaupt, eine prozentuale Steigerung von 0,5 bis 3% Gehaltssteigerung, wenn überhaupt. Gucken wir uns Jobhopper an, die alle 2, 3 Jahre mal den Job wechseln und dann meistens noch einen Titel oben drauf packen. Der SDR wird auf einmal der Closer, also der AE. Der AE wird auch mal Full-Cycle AE. Darauf wird es auch Account Manager, wird auch mal Key-Account, dann wird immer Teamlead. Du siehst da Karrieren, brauchst du bei LinkedIn nochmal ein bisschen rumscrollen, die sind nach 5 bis 6 Jahren, haben sie ihr Gehalt einmal verdoppelt, ne, von 35.000, 45.000 Euro Einstiegsgehalt als SDR, da sind sie auf einmal bei 80.000, 120.000 Euro. Während du in derselben Zeit im Konzern festhängst bei den magischen 65.000, 75.000 Euro Außendienst und hast du nicht gesehen, opferst all deine Zeit dafür, aber du hast ja einen Firmenwagen. Und das siehst du durch die Bank weg, durch alle Branchen, gerade im Vertrieb, nicht mal Vertrieb, generell überall. Je länger du im Unternehmen bist, desto selbstverständlicher wirst du wahrgenommen. Und in Deutschland ist es ja so, wenn du nicht laut bist und nicht meckerst, bist du ja zufrieden. Ich sehe es ja auch an meiner Mutter. Meine Mutter ist jetzt 38 Jahre im selben Unternehmen und hat, ich glaube, in dem gesamten Zeitraum so 3, 4 Gehaltserhöhungen bekommen und ist jetzt nach 38 Jahren in derselben Firma immer noch bei einem Gehalt, was weniger ist als mein Einstiegsgehalt als Trainee vor 8, 9, 10 Jahren irgendwo. Und ja, ich hatte deutlich weniger Qualifikation als meine Mutter damals. Und ja, um dieses Thema Jobhopper zurückzukommen, Firmen müssen verstehen, dass sich Loyalität lohnen muss und dass man auch innerhalb der eigenen Firma aufsteigen muss. Dafür muss man allerdings auch so eine Art Karriereweg sichtbar machen in der Firma. Es ist ja ganz oft so, dass Firmen Stellen einfach nur ausgeschrieben hat als Nummer. Ja, Referenznummer RF 3267, schlag mich tot, gerade im Mittelstand. Und dann bist du diese Nummer. Und du kannst in dieser Nummer nicht aufsteigen, weil der Konzern gar nicht Bock hat, diese Nummer wieder zu ersetzen. Das heißt, jetzt bleibt dir nichts anderes übrig, als entweder auf eine komplett andere Nummer zu bewerben oder halt rauszugehen aus dem Unternehmen. Und da gibt es super viele Probleme im Markt, weshalb Jobhopping so lukrativ ist für die meisten, vor allem wenn man es auch mit Struktur macht und nicht einfach sich immer vom erstbesten Angebot abwerben lässt. Man braucht eine klare Struktur, man muss wissen, wie lange bleibt man im Unternehmen, warum verlässt man ein Unternehmen oder schafft man es im selben Unternehmen auch einen Strukturhop zu schaffen, wenn es notwendig ist. Und das erklärt dir auch keiner, weil, guck mal, vor 10 Jahren hat er ja gesagt, wenn du ein Tattoo hast, bist du nutzlos für die Arbeitnehmerbubble und niemand würde dich ernst nehmen. Das ist nur 10 Jahre her. Das hat man mir in der Schule eingetrichtert.
Das ist tatsächlich so. Meine Motivation damals war, als wir die Anfänge hier besprochen haben, ich habe das ja bei TikTok. Oder bei TikTok mache ich das. Ich gebe jungen Leuten ganz viel Hilfe, erkläre dir den Studiengang. Was kannst du mit diesem Studiengang überhaupt machen? Und wie sieht dir das Arbeitsleben aus? Welche Gehälter sind möglich? Und so ganz, ganz oft überraschende Kommentare so, boah, scheiße, ich studiere das, aber ich wusste gar nicht, wie wenig oder wie viel ich damit
richtig
kann. Und dann entwickeln sich daraus ganz viele Gespräche, wo ich sage, ja, du kannst das Gehalt, also dieses typische Bachelor-Gehalt, 42.000 bis 46.000 Euro, das ist ja so diese typische Range, wo ich sage, ja, aber das ist ja nicht das Wichtige. Wichtig ist ja nicht dein Einstiegsgehalt. Das ändert sich ja grundsätzlich nicht so viel. Wichtig ist aber, wo du einsteigst. Der Wirtschaftspsychologe zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwie in der HR einsteigt, dann wird der auch in 10 Jahren nicht wirklich 70.000 Euro sehen, weil der immer so ein bisschen Development machen wird, dann vielleicht ein bisschen Business Partnership und so weiter. Gehst du aber in der Sales und bist Wirtschaftspsychologe und kennst das Nutzungsverhalten und Kaufverhalten von Menschen, kannst du ganz, ganz anders arbeiten und kriegst wahrscheinlich schnell das Gehalt. Ich habe mir aber gesagt, es müsste Werkzeuge, Taktiken und Konzepte geben, damit Menschen das auch sehen, weil nicht jeder hat die Ahnung. Ne? Du hast eine Leidenschaft für Sales, aber du weißt halt, irgendwann ist ja Sales nicht nur Sales, sondern irgendwann ist Sales auch Operations und Tactics und Politics und so weiter. Du musst halt auch irgendwie wissen, wie dein Unternehmen dann funktioniert und reicht es nicht, wenn du jedes Jahr auf die Schulter klopfst und sagst, ich bin der Beste hier. Dann musst du ein paar Taktiken anwenden, damit du nach vorne und nach oben kommst. Das sehe ich. Und im Vertrieb sehe ich das halt tatsächlich bei den Jobhoppern so. die machen halt mit einem guten Track Record, was Ruven gerade sagte, ne, wenn du ein gutes Jahr hast und wechselst dann, ist die Bereitschaft eines neuen Arbeitgebers sehr hoch, für dich sehr viel zu bezahlen, weil dein Track Record auch noch sehr frisch ist.
Ja.
Ne, wenn du sagst, ich habe beim Wettbewerb letztes Jahr 20% mehr gemacht und möchte jetzt eigentlich zu euch kommen, weil ich auch mal ein bisschen mehr Gehalt haben möchte, dann ist das so automatisch dieser Proof. Ey, du hattest ja letztes Jahr schon gemacht, also wird das bei uns auch schaffen.
Komm, und wir kaufen ja auch 20%. Ne? Also du kaufst ja, das ist so ein bisschen grauzonig eher, du hast ja immer ein paar Deals, die sind noch nicht durch oder du weißt im Markt, wenn du in derselben Branche bleibst, was es heißt. Das heißt, du kaufst, dann bezahlst du dem neuen AE 140.000 und du weißt, 60.000 kommen alleine schon rein, weil der bringt noch ein, zwei Leute mit, wo er genau weiß, ne, die kommen sowieso noch rein.
Das ist wie Merch, wenn du Ronaldo kaufst. Also ne, die Hälfte der Transfersumme kriegst du ja allein schon durch Trikotverkäufe rein. Genau. Das ist so fliegender...
Das Netzwerk, was du einkaufst.
Ja, genau. Das ist auch das, Orbin, und das wollte ich halt auch mit sagen zu den Leuten, die in derselben Firma sind. Wenn du andere einstellst, die Job, aber du kaufst ja auch Wissen von denen mit ein. Neues Wissen, was deine Leute vielleicht nicht haben. Und ganz oft ist es diese Leute, wo ich sehe, die bewegen sich seit 10 Jahren in der Firma nicht. Ist auch so eine Frage, was bringst du denn eigentlich gerade an neuem Wissen mit für deine Firma? Ja, die bezahlen mir ja kein Training. Gut. Mhm. Ja, Henne-Ei-Problem, ne? Irgendeiner muss auch mal starten und du kannst das auch auf die Company blamen. Bringt dir aber nichts, wenn du am Ende
dann kommst. Komm in der Opferrolle.
So, und dann mach doch was, lern was. Es gibt genug freie Kurse, wo du einfach mal gucken kannst, was geht denn gerade ab? Welchen Mehrwert kann ich meiner Firma jetzt bieten? Na, und wird auch wenig gepusht, sowas. Und einfach mal diese Transparenz. Ich bei dir, Teuger, ich weiß gar nicht, ob das ist, dass der Slide das ins Buch geschafft hat. Du hast uns einen sehr, sehr tollen Slide geshared über die verschiedenen Modelle in einer Firma.
Hey, der ist nicht drin, aber der wird verfügbar sein. Der wird,
da der wird verfügbar sein. Und ein paar davon, ich will gar nicht so viel spoilern, deswegen gibt es nur einen von den Vieren, ist die Clan-Struktur. So, und wenn du in einer Struktur bist, wo dir jeder sagt, ey, das, was du machst, ist doch gut oder draußen gibt es gar nicht viel mehr und denen geht es noch viel schlechter, dann bist du irgendwann gefangen in dieser Struktur und denkst, wir bist richtig indoktriniert? Ja, mir geht's doch gut. Ich habe doch 65.000, das ist doch schon das Beste. Alle in meinem Umfeld sagen, mehr geht sowieso nicht. Mit viel Risiko kriegst du 70.000, aber dann bist du auch Probezeit. Und die Leute haben selten Kontakt zu den Leuten, die weit darüber hinausgekommen sind, die sich gar keine Gedanken um Probezeit machen. Und wenn die diesen Kontakt einmal haben, dann geht es auch ab. Aber es passiert selten.
Ich finde, also damit das erstmal klargestellt ist. Das ist eine Gebrauchsanweisung natürlich für jeden, der die sechsstellige Gehalt verdienen möchte, aber es ist halt auch ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Es ist kein Fingerpointing und Blaming, sondern du fängst auch bei dir an, erstmal zu wissen, ich weiß, wir haben eine Stelle, wo wir darüber gesprochen oder geschrieben haben, was du selber für ein Typ bist, ne? Was für ein Schlagvertriebler du bist. Welchen Antrieb hast du? Ja, was ich eben gesagt habe. Ein Riesenunterschied, ob du jeden Tag ein 10-Euro-Produkt an ganz viele Menschen verkaufen möchtest, weil du die Abwechslung liebst und diese Geschwindigkeit. Oder bist du so eine Art, weiß nicht, so ein Tiefseetaucher, weißt du, der seinen ganz langen Atem braucht, aber 2 Deals, 3 Deals über das ganze Jahr bringen muss für 2 Millionen Euro. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise und viele wissen gar nicht, wofür sie selber gemacht sind. Viele wissen gar nicht, wo sie ihre Stärken haben. Kann ich eine Beziehung nähren, dass sie am Ende erfolgreich ist? Oder bin ich so der Typ, der so schnell rein, schnell raus, ne? So zack, 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 überzeuge schnell, 2 Features, cooler Preis, verkaufe und dann habe ich schon die Motivation, den nächsten Deal zu machen. Und du kannst halt selten beides. Ja, es gibt natürlich die Leute, die das auch können, aber es ist ein anderes Arbeiten, es ist ein anderer Kapitalfluss am Ende des Tages. Auch da sind auch ganz andere Gehälter möglich. Ne? Kannst du selber ausrechnen, wie viele 10-Euro-Produkte musst du verkaufen, um 6.000 Euro netto zu verdienen? Kann sich jeder selber ausrechnen, durch die Arbeitstage teilen und dann weiß jeder, okay, kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin. Das ist am 3. des Monats ist schon Panik, wenn die ersten Zahlen nicht da sind, weil du weißt, du hast nur noch 17, 18 Tage Arbeitstage, um das zu schaffen. Bei einem anderen Case weißt du, es wird dir keiner den Kopf abreißen, wenn mal 2 Monate lang nichts passiert, weil der Case sowieso noch 8 Monate laufen wird, bis er zum Closing kommt. Ganz besonders im ersten Jahr, ne? Oder so. Immer wieder mal diese Frage, bin ich so ein Dopamin-Junkie, ne? Will ich halt wirklich jeden Tag auf Tabletten und brauche jeden Tag den Kick? Oder will ich mich einmal, zweimal, dreimal im Jahr belohnen und habe dann aber auch einen Kunden, der erstmal 5 Jahre lang läuft? Ja, wenn ich dem ERP verkaufe, kann ich es nicht mit einem Jumba-Klingelton für 2,99 vergleichen. Das sind halt, glaube ich, die Fragen, die sich die Leute selber auch nicht stellen. Und dann kommen diese falschen Vergleiche. Ja, ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei dem Unternehmen so und so, die verdienen da alle 150. Ja, klar, verdienen der 150. Ganz anderes Produkt, ganz andere Wertschöpfung am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, den Leuten mal bei den Spiegel zu halten und zu sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen, wie Unternehmen funktionieren und ganz besonders dein eigenes, in dem du drin bist. Wo wird Geld gemacht? Wo entstehen Kosten? Welchen Anteil an Kosten und an Ertrag hast du? Wie kannst du diese Zahlen verändern und steuern, je nachdem, ob du performst oder nicht performst? Und dann macht es halt Sinn, sich so darüber Gedanken zu machen und sagen, okay, dann lege ich meinen Weg fest und weiß, wie ich mich weiterentwickeln muss. Das machen leider ganz, ganz wenige.
Ja, finde ich so schön erklärt, weil ja. Also über diesen Vertrieb sprichst, lass es sogar mal Enterprise ERP-Vertrieb sein, ne? Also ERP, riesengroße Software für deine Firma. Du musst 1000 Leuten von sprechen, kostet IT, Zeit, Geld, alles. Die meisten denken ja irgendwie, man sitzt da wie bei Suits in irgendeinem geilen Glastower oben im 50. Stock und verhandelt jetzt zwischen Millionen hin und her. Nope. Muss ich aber mal klar machen, in der Realität sitzt du mit 30 Leuten in einem Raum, Zoom-Raum, und planst die Demo, die du dann in 4 Monaten schedulst, mit, und dann jeder hat da irgendwas. Und es ist wie Projektmanagement im Grunde. Und es ist gar nicht so dieses heiße Adrenalin hin und her. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist gar nicht das, was ich möchte. Ich brauche den Thrill, ich muss jeden Tag was machen oder zweimal im Monat was machen. Und schön, dass du es auch angesprochen hast, weil klang jetzt ja gerade so, als sehen wir das Ganze immer nur beim Arbeitgeber. Aber auch in dem Buch geht es ganz groß darum, was musst du als Arbeitnehmer verändern, damit du überhaupt eligible wirst, da reinzukommen in diese Range.
Ich glaube, was dieses Buch auch ganz doll verändern wird, ist so ein bisschen die Sicht auf Vertrieb an sich. Ich mache gerne den Vergleich auf LinkedIn, dass Recruiting näher am Sales, also näher am Vertrieb ist, als am HR. Und dann regen sich die HRler auf, Vertriebler sind doch alle eklig und pushy und versuchen alle zu closen, und dann geht diese Menschlichkeit flöten. Vertrieb ist bei vielen immer noch dieses Slim Shady Call to Action, amerikanisches Wolf of Wall Street Gelaber. Ich schmeiß dich super schmierig aus meinem Strukturvertrieb mit irgendwelchen Features zu und dann kaufst du den Bums, und wenn du es nicht machst, setze ich dich enorm unter Druck oder ich manipuliere Verträge oder hast du nicht gesehen, was es leider auch gibt, ja. Aber gerade so Tech-Sales oder gerade Enterprise-Sales, ne, du hast da lange Prozesse, wie du schon gesagt hast, klares Projektmanagement, da geht es gar nicht um Verkaufsskills oder sonstiges. Da geht es auch nicht darum, ob du dich dem Gegenüber mega krass sympathisch findest. Es geht einfach darum, kann der einen klaren Use-Case abbilden? Löst ja die Probleme, die meine Firma hat, kommt am Ende ein Return on Investment raus, und kann ich das alles auch umsetzen in Zeitframe XY und alle Stakeholder gut organisieren. Und das hat dann wieder gar nichts mit zu tun, dass da so ein schmieriger 17-jähriger Baulich ankommt und dir irgendwas verkaufen will und dich irgendwas andreht, sondern das hat Struktur. Da geht jemand, wie du schon gesagt hast, so, du hast so dann deine 5 bis 8 Touchpoints mit dem Enterprise-Unternehmen, so Messe, SDA, Post, was es halt auch so gibt. Ist die Person entscheidet, okay, jetzt planen wir mal dieses Projekt zusammen. Und dann wird vielleicht erstmal ein Pilotprogramm zusammen designt, was dann auch erstmal 12 Monate lang läuft, mit, wie du bereits gesagt hast, 4 Monate Vorbereitung. Boah, danach wird halt auch ein 10-20-Jahres-Vertrag geschlossen. Und da ist nichts catchy, edgy oder andere fancy LinkedIn-Gen-Z-Wörter, die es nicht alles so gibt. Vertrieb muss nicht immer pushy und eklig sein. Gerade wenn wir uns jetzt, das hat jetzt in das Buch nicht mehr reingepasst, so verschiedene Vertriebstaktiken angucken. Es ist nicht immer dieses, ich zähle einfach nur Features auf. Es gibt auch Solution Selling, richtig heraus. Wie du schon am Anfang gesagt hast, du willst wirklich den Kunden disqualifizieren und ihn nur reinlassen in dein Produkt, wenn du sagst, okay, das ist wirklich gut für ihn. Und das ist, was guten Vertrieb ausmacht. Dieses ganz klar herausfinden, ist der Gegenüber der richtige Ansprechpartner und habe ich jetzt ein Return Investment für den Kunden, weil sonst kündigt der ja eh. Ein guter Vertriebler guckt ja auf die Retention Rate, nicht auf die Initial Closings.
Ich kann dir auch in stundenlang zuhören, ne?
Ja, der macht das echt ganz gut. Und ich muss uns so ein bisschen mal zurückholen, was ich nur ein bisschen Werbung machen für die ganze Geschichte.
Ja.
Wir werden uns das natürlich auch noch ankündigen. Aber das Ding beim Vertrieb ist ja, wie du sagst, es ist immer schwierig und immer schleimig und immer so cheesy. Auf der anderen Seite denken die Leute auch immer, egal wie toll dieser Branding-Name ist, das Produkt lässt sich gut verkaufen. Also wenn es so wäre, dann hätten wir nicht ganz viele ERP-Firmen auf der Welt. Dann hätten wir nicht ganz viele andere Sachen auf der Welt, die schon ganz andere, viel andere machen. Also, ne, ich war auf der ZPE vor ein paar Wochen. Ja, es ist halt jedes Jahr das Gleiche. Es sind, ich nenne sie mal Feature-Fucker. Die Welt ist ja nicht ganz schlecht. Es gibt ganz viele HR-Software, es gibt viele ATS und HR-IAMs und so weiter. Die machen alle mehr oder weniger das Gleiche. Und dann hörst du dir das an, was sie doch unterscheidet. Ja, bei uns ist aber die Oberfläche anders. Wir haben noch eine KI dahinter. Ja, das haben wir jetzt alle. Ja, und nächste Mal wird es eine generative KI sein oder eine was weiß ich was sein und so weiter. Also wenn das alles so einfach wäre, dann gäbe es immer nur Monopole. Das ist es halt nicht. Aber man hat ja auch die Wahl. Man muss das ja selber nicht machen. Also es gibt ja auch wirklich ethisch-moralisch gute Sachen. Also wenn ich komme auf den Namen nicht, aber der Django hat mir das mal erzählt, ist ja bei einem Unternehmen, was Lebensmittelverschwendung für die Produktion voraussagen kann und dementsprechend halt sagen kann, wie viele Rohstoffe gehen zum Beispiel, das was für Bäckereien oder so war das, wie viel Mehl und wie viele Zutaten muss man machen, wenn man jetzt eine Tonne Brötchen backen will, jetzt vereinfacht dargestellt. Und dann sagt dir die KI das ganz, ganz genau und sagt, nee, ich würde an deiner Stelle heute gar nicht die Tonne machen, weil es ist Donnerstags und Donnerstags verkaufst du immer nur 798 Kilo. Also spar dir ein paar Rohstoffe. Tolle Sache, kommt super gut hin. Das Ding funktioniert echt wie geschnitten Brot, um jetzt mal pun intended zu sagen. Funktioniert echt irre gut.
Aber keiner auf dem Schirm.
Hat keiner auf dem Schirm, aber es ist halt ein gutes Produkt. Natürlich ist es Technologie, natürlich kostet es Geld, aber du machst damit was Gutes. Du kannst ja auch die Lebenserhaltungsdauer von Autobatterien berechnen lassen. Es gibt für alles eine Software und eine KI und so weiter. Du musst nicht dahin, wo das Leben stressig ist, wenn du es nicht möchtest. Aber du musst auch nicht denken, nur weil da ein riesen Branding drauf ist, dass die Welt sich einfach dreht. Ja, also es gibt ganz viele Leute, die bei SAP ausgestiegen sind und dann gemerkt haben, boah, wenn das Branding nicht da ist, dann bin ich auch total interessant. Mhm. Außer es sei denn, du bist Oracle und Microsoft, die haben halt immer irgendein Produkt, was die Welt braucht oder sie werden gezwungen, es zu nutzen. Alles andere, du kannst gerne ein Produkt finden zu deiner Persönlichkeit und ich verspreche dir, es gibt das. Es gibt immer das eine Produkt, was zu dir passt, mit dem du dich identifizieren kannst, ob es eine moralische Geschichte ist, eine ethische Geschichte oder wo du sagst, ich will einfach noch Kohle machen. Ja, das auch das gibt es. Das Ding ist, du musst halt den Weg finden. Und das werden wir demnächst aufzeigen. Ich habe aber noch eine Sache, die fand ich ganz interessant und ich wette, das hat keiner auf dem Schirm. Die Frage, nicht nur, was will ich im Vertrieb, sondern umgekehrt, wo bin ich wertvoll für einen Kunden? Also wo bin ich auf der Customer Journey am stärksten? Ich bin so ein Typ, ich habe das schon immer gesagt, und jetzt werdet ihr alle ein bisschen Mitleid mit mir haben. Anekdote aus meiner Jugend, ich war nie der Typ, in den sich die Frauen am Anfang verliebt haben. Ich hatte viel, viel mehr, besser gut aussehendere Freunde als mich. Mädels haben die gesehen und gesagt, boah, der ist cool.
Kannst du mich mal vorstellen?
Pass auf, ich hatte aber einen Vorteil. Ich wusste, wenn die Mädels mit mir sprechen, dann haben sie echt keine Chance mehr. Dann sind sie fällig. Ich war aber nie der Typ, den man sich angeguckt hat und gesagt hat, den will ich haben. Das gab es nicht. Und genauso ist das in der Customer Journey auch. Wo bist du unwiderstehlich und wo bist du wirklich am attraktivsten, am schönsten, am erfolgreichsten? Das ist nicht immer nur SDR, das ist nicht immer Account Management, auch wenn das sich einfach anhört. Also das ist die ganz, ganz wichtige Frage, finde ich, und die gebe ich gerne euch zurück. Wisst ihr, wo ihr am besten seid auf der Customer Journey, wo ein Kunde sagt, ey, genau mit dem Typen muss ich bei dem Thema sprechen und mit keinem anderen?
Das ist eine gute Frage, oder? Weil theoretisch müsste ja die Frage, die impliziert ja, ich kenne jeden Bereich und ich bin noch nicht jeden Bereich durchlaufen. Deswegen kann ich immer nur sagen, so far oder bis hierhin ist es so und so. Ich habe noch nie Customer Success gemacht. Vielleicht geht es da ja richtig ab und gebe ich mich in diese Rolle.
Vielleicht überspringen wir den 911er.
Ja, aber ich habe es noch nie gemacht und deswegen fällt es mir da sehr schwer zu sagen, das ist es, weil es gibt so viele Bereiche irgendwo. Willst du schon mal was sagen, Robin? Ich glaube, du hast schon alles gesehen. Ne? Du bist ja durchbehoppt.
Robin weiß ja ganz genau, wo er in der Customer Journey ist.
Ich war auf der Straße, Coldcaller, also Promoter, noch mit so Flyers und mit iPad. Dann war ich Coldcaller mit über 100 Calls am Tag. Ich war auch Customer Success, ich war Key Accounting. Ich war Small Businesses bis 100 Mitarbeiter, aber auch mit 80.000. Ich habe, glaube ich, alles durch. Und tatsächlich kam mir meine Erkenntnis, ich glaube, erst vor 4, 5 Jahren durch ein Videospiel, lustigerweise. Ich war in jeder Abteilung, habe ich funktioniert. Ich war immer einer der Top 10-20%. Ich habe immer performt, deshalb ich mal relativ schnell oft gut abgeworben wurde und einfach weitergegangen bin. Was mir aber aufgefallen ist, in jedem Schritt des klassischen Customer Journeys wurde mir extrem viel Energie genommen. Also du hast dann so 5-8 Demos, davon hast du deine 3-4 geclosed. Super geiler Tag, aber am Ende lag ich da wie so eine Leiche. Du konntest mich vergessen nach dem Tag. Das ist richtig so Batterie alle. Ja? Und in diesem einen Videospiel, was ich schon seit 2013 spiele, geht es nur darum, so Kleinigkeiten zu min-maxen. Also da nochmal ein bisschen Feuerresistenz, da nochmal ein bisschen Damage. Also ganz viele Kleinigkeiten zu optimieren. Und dann wurde ich jetzt zum ersten Mal in eine Head-of-Sales-Rolle abgeworben. Und dann habe ich festgestellt, wie viel Spaß mir das macht, diesen Background zu managen, die kleinsten KPIs anzugucken, den OKRs umzuwandeln und einfach diese ganze Customer Lifetime zu visualisieren, zu digitalisieren und dieses Wissen dann so zu übersetzen, damit meine Vertriebler damit was anfangen können. Also ich habe festgestellt, ich habe jetzt jahrelang Vertrieb gemacht, immer face-to-face mit dem Customer, bis ich festgestellt habe, ich bin so viel besser darin, einfach Leute aus dem Backoffice mit Zahlen, Daten, Fakten einfach zu versorgen, die zu schulen und denen eine Umgebung zu schaffen, dass die besser performen können. Und das hätte ich halt so nicht gedacht. Und das erzählt dir halt auch keiner, weil es heißt ja immer, wenn du im Vertrieb bist, musst du im Customer-Facing-Team sitzen. Du musst der Person in die Augen gucken, damit du krass closen kannst. Nein, du kannst auch Unmengen Umsätze machen, wenn du nie einen Kunden gesehen hast im Vertrieb. Weil zum Vertrieb gehört auch Sales Enablement, also das Training der Vertriebler zum Beispiel, aber auch Revenue Operations, also dafür zu sorgen, dass die Vertriebler all die richtigen Unterlagen haben, dass das CRM-System richtig funktioniert, dass die Daten richtig ausgewertet werden, aber auch das Stakeholder-Management unterhalb der Teams optimiert. Also wie spricht das Customer-Success-Team mit dem AE-Team zum Beispiel? Das ist ja das, was ich aktuell primär mache. Und dafür musste ich irgendwie durch alle Abteilungen irgendwie durch.
Wir haben auch, glaube ich, einfach den Beweis der Beweise, weil dieses Buch, über das wir die ganze Zeit reden, ich habe schon mit hunderten Leuten irgendwelche geilen Business-Projekte, dann machen wir mal irgendwann und lass uns mal treffen, aber es ist nie was passiert. Und genauso saßen wir drei irgendwann im Zoom-Raum und gedacht, ging ja um ganz viel, machen wir ein Webinar draus, machen wir eine Coaching-Serie draus, machen wir ein Buch raus.
Das machen wir alles noch.
Genau, das machen wir noch. Aber Robin war es dann der alles runtergeschrieben hat, uns Arbeitsaufgaben und er nennt es sogar Hausaufgaben aufgegeben hat, die wir dann bis zum Freitag, Robin hat diesen Termin für uns ein, also ich will nicht sagen, es wäre nicht passiert, aber ich glaube, es ist doch sehr stark durch Robin und seine Orga und Struktur einfach passiert, weil der gesagt hat, ja, so machen wir das jetzt. Was brauchen wir? Wir brauchen Intro, wir brauchen diese Passagen. Das macht ihr bis Freitag. Freitag 12 Uhr, ja, ist eingestellt. So, und das ist das, was ich auch wiederum brauche. Jetzt hat er es gesagt, jetzt muss ich es auch ausführen. Kacke, wir hängen da jetzt alle drin.
Das war Donnerstag, war Stress zu schreiben.
Genau, jeden Donnerstag. Wir haben dann dieses Dokument, das war bei mir immerhin so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war es immer in den Tab offen, immer mal
ja,
machst du es jetzt? Richtig. Nee, nein. Aber Donnerstag habe ich gedacht, jetzt musst du was machen. Und kaum war ich am Schreiben, sehe ich eure Bubbles damit auf einmal auftauchen und sage, oh, toll gearbeitet, Robinger. Wir alle haben den Tag vorher gearbeitet, aber sehr schön. Um die Frage zu beantworten, was bei mir ist, und ich glaube, ich habe mich jetzt zu sehr eingeschossen schon wieder auf was in Sales, aber ich glaube, ich habe so am Anfang gesagt, ich war eine sehr schlechte anfängliche Führungskraft. Und falls das hier irgendeiner hört, der mich in den ersten 1-2 Jahren erlebt hat, sorry. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich meine Passion so in dieser Führung gefunden, gerade in diesem Bereich STA. Ich bin einer, der unwahrscheinlich gerne Dinge erschafft, aber der auch nicht Bock hat, das ewig weit fortzuführen. Ich baue Dinge auf, troubleshoote irgendwas, Problem, geil. Schmeiß mich da rein, du kriegst nach ein paar Tagen eine Lösung. Diese letzten 20%, ne, hier so Pareto und sowas, das macht irgendjemand anders. 80% zu fixen und das Ding wieder auf die Strecke zu kriegen, das ist mein Ding. Mit einem Team aus Leuten, die gerade im Beruf anfangen, weil das ist so mein Herzensding. Ich will nicht, dass es irgendeinen gibt, der genau wie ich diesen Pain durchgegangen ist für weit, 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 weit unter irgendwelchen lebensnotwendigen Gehältern arbeiten muss. Am Monatsanfang nicht weiß, shit, du hast Miete, dein Auto muss zur Inspektion, entscheide dich, was du bezahlst oder wie du es irgendwo machst. Und es ist einfach so schön, jetzt diesen jungen Leuten zu helfen, die auf die Karriere zu pushen. Und das Schönste für mich ist, wenn jemand nach 1-2 Jahren geht, am besten intern, weil er sagt, ey, ich habe jetzt eine AE-Rolle oder muss nicht mal AE sein, kann auch Pre-Sales sein, Customer Success.
Oh ja. Für alles, was du nicht mal Sales sein, aber also das, was da drin ist, gilt wahrscheinlich für viele andere auch. Ja. Weil einfach die Sachen ableitbar sind.
Genau. Das aus meinen Session. Ne? Junge Leute.
Basishilfe.
Junge Leute ins Business einzubringen. Vielleicht nicht die direkt nach der Uni, das ist echt viel Arbeit. Also, ne, diese so ein klein bisschen Berufserfahrung haben und jetzt zu pushen, in den Vertrieb reinzukriegen und jetzt Vollgas voraus.
Holger, du hast auf der ZP jemanden getroffen, der hat mit uns irgendwie interagiert.
Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf. Ich werde es aber demnächst veröffentlichen. Ich habe einfach nur vergessen zu fragen. Ich saß bei der ZPE mit dem Timo zusammen, Timo Bohmer, haben uns unterhalten. Dann kam jemand auf mich zu und war mir schon peinlich, weil ich gemerkt habe, er kennt mich, ich kenne ihn nicht. Ne? Hätte ja sein können, dass jemand so kommt, ich habe deine Beiträge gelesen. Und das ist ja schon sehr nett und keine Selbstverständlichkeit. Auf jeden Fall kommt jemand auf mich zu und sagt, Tolga, ich wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken. So, ja. Gerne, was auch immer ich gemacht habe. Sagt er, ich habe deine Post gelesen und ab und zu hattest du, nicht ab und zu, das war irgendwann vor der ZPE, ich glaube ein paar Wochen vorher. Ich habe den Post aber gefunden. Das muss dieser sein. Hattest du eine Anleitung gegeben, wie ich mein Gehalt verhandle. Aber nicht mit der Zahl, eine Zahl reinwerfen, argumentieren, sondern eine Herleitung machen. Welche Ziele brauche ich? Was kann ich leisten? Wo bin ich gut? Welche Wertschöpfung? Und so weiter und so weiter. So, dass man dich nicht mehr da raus kann. Und turns out, er ist bei einem verdammt großen Unternehmen eingestiegen mit knapp 25.000 Euro mehr Jahresgehalt als in seiner vorherigen Rolle und sagt, ich wäre nie drauf gekommen, das zu machen, aber ich habe mich diesmal daran gehalten. Ich habe mich an etwas gehalten, was ich gelesen habe, habe gesagt, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Und ich habe das Schritt für Schritt hat er das gemacht. Und dann hat wohl der Interviewpartner gesagt, ey, das macht alles total Sinn, wir können das nachvollziehen und ja, also finden dich cool, so wie du das da dargelegt hast, finden wir das ganz cool, macht alles Sinn, glauben wir auch, dass die Substanz da ist, wir machen das jetzt. Und das sind einfach mal 2.000 Euro mehr im Monat, in brutto. Heißt, diese Familie, ich weiß, dass er eine Familie hat und glaub, ein Haus gekauft oder gebaut, das sind halt einfach ein paar 100 Euro mehr, also 12, 13, 1400 Euro mehr, die diese Familie netto jeden Monat haben wird. Und das ist in dieser Klasse, ist das verdammt viel Geld, also lebensverändernd. Ich war richtig stolz, ich war sehr berührt. Natürlich war es ganz cool, dass jemand anderer dabei war, mit dem ich auch noch ein Geschäft gemacht habe, der dann gesehen hat, dass das alles wirkt. Aber das funktioniert alles schon ganz gut. Und die Überleitung deshalb auch, weil ihr beide, und damit lande ich den Flieger langsam, beziehungsweise wir kommen so langsam in die Landeschneise rein. Wir haben eine Stelle in diesem Buch, wo es um Gehälter geht. Ihr beide hattet irgendwann mal die bekloppte Idee, lasst uns doch einfach mal Gehaltsabrechnungen posten. Anonymisiert, also wir sehen oben den Namen nicht, aber echte Gehaltsabrechnungen von echten Leuten, um mal zu zeigen, wie bekloppt die Welt eigentlich ist, welche Gehälter es gibt. Und ihr seid krass viral damit gegangen. Also ihr habt Umfragen gemacht, ihr habt diese Screenshots gepostet. Leute, ne, für jeden, ihr dürft das auch weiterhin machen. Also einfach anrufen oder an Robin die Gehaltsabrechnung schicken. Sie anonymisieren das dann. Natürlich sind es halt eure Daten, also nur wenn ihr das wollt. Aber dann siehst du erstmal, wie viel Steuern gehen weg. Welche zig verschiedenen Bonusregelungen. Es gibt Quartalsbonus, Jahresbonus, Monatsboni, dann heißt das Provision, dann ist es kein Bonus, dann was weiß ich was. Und dann wird es erklärt. Und das Geile ist die Diskussion immer darunter, dass dann Leute sagen, das kann gar nicht sein oder in meinem Unternehmen ist das anders. Ja, aber das sind die Facetten des Lebens, das sind die Facetten der Arbeitswelt. Das ist ein Ding, worüber ich doch ganz schnell mit euch sprechen möchte. Und ganz krass auch, und das wird, glaube ich, auch immer unterschätzt. Wir haben, dank Robin und Haya, ganz, ganz viele Daten natürlich, ne, dass wir sagen können, in welcher Range befindet sich welches Gehalt, beziehungsweise befindet sich welche Rolle. Das heißt, ein SDA liegt im Moment aktuell so bei knapp 43, was nicht heißt, dass du nicht 50 kriegen kannst, nicht 60 kriegen kannst, was aber auch heißt, du kannst auch vielleicht nur 35 kriegen. Der Head of Sales liegt bei auf jeden Fall sechsstellig, ne? Und was es da halt auch alles gibt. Wir haben das ausgewertet nach Region, wir haben es ausgewertet nach Rolle, nach Company Size, nach Zielgruppe, um dann wirklich auch mal dieses Thema zu durchleuchten und nicht einfach nur eine Zahl im Raum zu lassen, die keinen Geist und kein Leben hat, sondern eine Begründung zu geben, warum welche Zahlen, bei welchen Rollen, in welcher Region, bei welchem Produkt zustande kommen. Das ist auch ganz, ganz wichtig und deshalb war die ZPE halt auch der beste Social Proof. Aber zurück zu euren Gehaltsabrechnungen. Ich finde sie geil. Ich finde die Diskussion drunter richtig gut und ab und zu ist ja auch mal eine echte dabei, also echte von einem Nicht-SDA, Nicht-SaaS-Job, wo man sagt, ey krass, die Welt funktioniert eigentlich nicht bei sechsstellig. Die Welt ist eigentlich schon glücklich, wenn sie 3.000 Euro brutto hat manchmal.
Ja.
Das vergessen wir halt auch immer. Wie kam es dazu und wie viele Einsendungen bekommt ihr? Hand aufs Herz.
Also wie kam es dazu? Vielleicht starte ich einfach mal genau daher, weil alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, genau deswegen habe ich gestartet, weil es mir wirklich auf die Nerven ging, wenn ich mit, sagen wir, Führungskräften im Vertrieb gesprochen habe, die mir sagen, jeder, der sagt sechsstellig oder hat, der sechsstellig hat, der lügt. Das kann nicht sein. War vielleicht ein gutes Jahr. Oder einer, der mal, keine Ahnung, 20.000 im Monat gemacht hat. Ah, das ist nur ein
viel Zeichen.
Bla, bla, bla. Und ich habe mir gedacht, Leute, ich könnte jetzt 5 Leute anrufen. Alle 5 würden dir sofort sagen, wie es ist, ne, und dass die mehr kriegen. Und ich kann noch 20 weitere in der nächsten Woche ranholen. Dann irgendwas, warum nur diesen einen Dude beweisen, der es sowieso nicht sehen will? Fang einfach mal an zu scheren. Und es liegt jetzt nicht drum, nur zu zeigen, wer macht über 100.000, aber der Initiator war, zeigt dem einfach mal, was möglich und machbar ist. Und es haben so viele Leute ja eingeschickt. Eine meiner Lieblingsabrechnungen ist, eine, die ist weit über 200, wo sowohl drunter als auch privat kam, fake, bearbeitet, bla bla bla.
Ja.
Der Typ wohnt bei mir um die Ecke. Er hat es, also wir haben uns hier getroffen mit den Kids, Spielplatz.
Sein Haus zeigt es.
Er erstmal meinte er, boah, du gehst mir so auf den Nerv, ne? Ich mache jetzt mein LinkedIn auf und ich wette, ich sehe dich da. Der macht sein LinkedIn auf und da war ein Beitrag von mir. Finde ich aber cool, ich schicke dir mal auch Mike zu. Und er hat sie mir wirklich live vom Handy aus seinem HR, aus seinem Dativ rausgezogen und mir geschickt. So, also ich kann zu 500% sagen, die ist korrekt. Abgesehen davon, dass es ein cooler Typ ist, der nichts zu verbergen hat. Nur um mir dann trotzdem wieder anzuhören. Fake, bla bla, ist nicht jedes Jahr so, tralala.
Ja, und wenn schon, ist ja nicht euer Problem. Also ich denke mir auch.
Genau, so, das ist eher das Problem, dass die so kommentiert sind, genau die wahrscheinlich weit, 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 weit drunter liegen und auch nie nah dran kommen, weil das Problem ist immer der andere und nicht man selbst.
Du hattest eine gepostet, da ging es um eine Commission von, ich glaube, 48.000, 47.000 Euro. Ich weiß nicht, ob das Halbjahr- oder Quartalscommission war, mit einem vergleichbar geringen Fixum. Da gab es auch eine sehr hitzige Diskussion bei den Fixungen, bla bla bla, muss das ja. Ich meine, ganz im Ernst, das weißt du vorher. Man weiß vorher, mein Fixum liegt bei 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Und offensichtlich ist es möglich, und die Leute, die sich das zutrauen, machen das, glaube ich, sehr gerne, dass sie sagen, ja klar, ich nehme die 4.000 mit, das reicht mir für mein normales Alltagsleben. Ja, und dann haue ich so dermaßen in meinen Hörer, dass ich hier 50, 60, 70.000 Bonus kriege, mehrmals im Jahr. Also dann denke ich mir, diese Diskussion darunter würde ich ja nie machen. Nee, du würdest das auch gar nicht schaffen, mein Freund. Ne? Du würdest das gar nicht hinkriegen, so mit dem Druck umzugehen oder mit dieser Selbstverständlichkeit zu sagen, ich nehme die 4, weil ich weiß, in 3 Monaten kriege ich 70. Oder ich nehme die 4, weil in 3 Monaten kriege ich 50. Ne? Das ist halt das ist auch so ein Mindset-Thema, wo ich sage, die Diskussion sollte nicht sein, was ist denn das für ein Unternehmen, das die so niedriges Fixum geben? Die Diskussion sollte sein, ey krass, welche Fähigkeiten brauche ich dafür eigentlich, um das auch zu machen?
Einmal das und put into context, weil jemand mit 4.000 Fixum, wenn ich sage, der ist 22, wird er sagen, krass, das ist ja voll viel. Wenn ihr sagt, der ist 60, wird er wahrscheinlich sagen, oh, das ist ganz schön wenig. Aber die Leute sehen ja auch nicht die Person dahinter. Ist für mich immer so ein bisschen dieser Grat zwischen, ich will gerne so viel Infos geben wie möglich. Wenn ich euch jetzt aber Alter, Geschlecht und Straßen- oder Hausnummer sage, dann wisst ihr auch alle, wer es genau ist. Wenn ich es gar nicht tue, hat man keinen Vergleich. Aber würde ich das Alter noch dazu schreiben, dann würde sich das auch sehr stark relativieren wieder. Weil dann würden alle sagen, boah, 4.000 Fixum schon sehr gut für das Alter. Plus die Provi, saugeiler Job. Na, also die bilden sich zu schnell Urteile über etwas, ohne alles zu kennen.
Ja. Es gibt aber eine Sache, die mich viel mehr genervt hat bei dem ganzen Zirkus darum. Und es sind nicht die wenig verdienen. Das ist immer leicht. Opferrolle stellen, die da oben, die anderen. Und hast du nicht gesehen? Die nerven mich gar nicht mehr. Die hast du immer. Da kannst du nicht die Welt regen. Wir leben in Deutschland. Das ist Sozialstaat. Alles gut, passt so. Was mich mehr aufgeregt hat, sind die ganzen Vertriebsleiter oder Geschäftsführer, die dann Schiss bekommen haben und gesagt haben, oh, Alter, teil das bloß nicht oder was hat denn der Markt davon? Oh, jetzt kommen die mit höheren Summen und fordern noch mehr. Gen Z will ja jetzt schon viel zu viel. Und ich glaube, du warst letztens in einem Podcast rufen vor ein paar Tagen oder Wochen, war irgendeine Sonderepisode, Folge 50 bei, ich glaube, an...
Überblick ist die Firma von Björn, ungefiltert.
So. Ungefiltert. Und er meinte ja, genau, und ihr habt darüber gesprochen, dass er ganz am Anfang, der Björn, komplett dagegen war gegen das, was du gepostet hast, weil er auf der Vertriebsleiterseite war und sich dann Angst hatte halt, oh, jetzt kommen die mit ganz krassen Summen um und kann ich gar nicht verifizieren, kann ich gar nicht zahlen. Und er hat dann selbst dann auch in dem Podcast dann auch erzählt, ey, yo, jetzt verstehe ich ja auch mal überhaupt, was am Markt üblich sind, wie die Provisionen halt zustande kommen und was das Umfeld ist. Also was musst du für 150, 200, 300.000 Euro Jahresgehalt machen? Was biete ich dementsprechend? Und das finde ich so wichtig, dass sich Geschäftsführer, Vertriebsleiter mal damit auseinandersetzen sollten, warum sie nicht 300.000 Euro zahlen können oder wollen oder warum auch immer. Was bieten sie stattdessen? Die Karriereseite mit, oh, wir sind transparent, ist es auf jeden Fall nicht. Was sind deine echten Benefits? Es ist nicht das Jobbike, was jemanden zu dir bringt, obwohl er woanders 100.000 Euro mehr verdienen kann. Warum sollte ich mit 100.000 Euro weniger trotzdem zu dir kommen? Das ist ja das, was einen guten Leader oder Geschäftsführer ausmacht.
So, zum Beispiel gibt es ja, also Leute verzichten ja jeden Tag auf Geld, weil sie sagen, ich habe Bock, mit dieser Firma zu arbeiten. Also hatte letztens Ferdinand Gehringer bei mir, der ist studierter Jurist, also ja. Super smarter Typ, war auch im Podcast. Und er hat freiwillig auf eine sehr hohe fünfstellige Summe pro Jahr verzichtet. Nur damit er jetzt in der Konrad-Adenauer-Stiftung arbeiten kann mit Politikern, weil er sagt, das macht mir so viel Spaß und der ist in diesem Think Tank drin. Und der verzichtet auf also richtig viel Asche. Richtig viel Asche. Mittlerer bis sehr hoher fünfstelliger Betrag. Und sagt, wegen dem Geld mache ich es hier nicht. Ja. Und die Karriere danach ist auch nicht mal sicher, ne, dass man jetzt sagt, er wird Diplomat oder so, ist auch manchmal safe. Aber das kann man ja auch schaffen. Also man kann ja als Arbeitgeber, statt immer nur Angst regieren zu lassen, kann man das ja nehmen und sagen, was muss ich denn meinen Leuten bieten, damit ich diese Provision zahlen kann? Ich zahle ja gerne die Provision. Ich hab ja auch die Grundregel, ihr könnt ja alle verdienen, was ihr wollt. Mir ist das ja egal. Sag mir, du willst 30.000 im Monat verdienen, dann sage ich dir, was wir dafür brauchen. Und es wäre ja dumm, wenn ich nicht wollen würde, dass du es verdienst. Wenn du es verdienst, heißt, die haben alle gewonnen. Ja. Aber das ist ja die Frage. Du darfst ja nicht fragen, oh, die sind alle so teuer. Nee. Was muss ich machen, damit Leute bei mir 50.000 Provision kriegen? Bau mal so eine Company auf. Was ich geil finde, ist halt diese nicht nur die Anfeindung oder die Diskussion, aber dieses, ja, die Steuern sind aber falsch berechnet. Das kann gar nicht sein. Diese Lohnsteuer müsste viel höher ausfallen, rufen. Das ist, glaube ich, ein Fake an dieser Abrechnung, wo ich sage, Alter, Syrer, alle.
Ja, und ich selbst da fängt es schon wieder an, rechne es dir durch. Ich konnte bis jetzt alles bei mir erklären. Da war auch eine Abrechnung, wo ich auch zuerst gedacht habe, okay, sieht auf den ersten Blick erstmal nicht normal aus. Aber dann hast du ganz schnell gecheckt, okay, jetzt machst du das mal in Steuerklasse 3, dann nimmst du die GKV, also die gesetzliche Krankenkasse raus und ersetzt das. Und noch einmal warst du bis auf plus minus 3 Euro wieder genau richtig drin. Ne? Mhm. Na, aber das sagt ja auch, die Leute haben sich gar nicht damit befasst. Die gucken auf ihre Abrechnung, sagen, oh, falsch. Und das fängt sogar bei den kleinsten Sachen an, dass der Unterschied zwischen Steuerklasse 1, 3, 5 gar nicht bekannt ist. Man trägt gesagt, das ist ja viel zu viel. Ich habe auch 5.000 brutto, aber ich kriege weniger raus. Fake.
Ja. Denkst du, nee, das ist die wichtigste Frage oder eine der wichtigsten Fragen in diesen ganzen Umfragen war ja, fühlst du dich beim Thema Gehalte sicher?
Yes.
Ne, das ist also so. Antworten. Da gab es auch ganz viele Antworten, aber die überwiegende Anzahl fühlt sich halt eben unsicher von Arbeitnehmer. Weil, genau, sprechen nicht drüber, wissen nicht, was sie vergleichen sollen, ob sie überhaupt etwas vergleichen sollen. Und das haben wir auch in unserem Buch natürlich abgedeckt und gesagt, also welchen Vergleich kannst du machen und welchen solltest du nicht machen. Und ich glaube, wir haben auch eine sehr, sehr gute Sicherheit gegeben, wie man halt Gehalt vernünftig erklären kann. Und wie zum Beispiel in dem Bereich, in dem Beispiel mit der ZPE, ne, wenn du eine Argumentationskette hast, die sehr sachlich auf Inhalten, auf Zielen, auf Produkt und Pricing und so weiter fußt, dann redet ja jeder mit dir. Das ist ja auch das Geilste, was ein Interviewer mit dir besprechen will, wenn der checkt, du als Kandidat hast einfach Ahnung von der Geschichte. Ja. Und der wird dann halt auch nicht Nein sagen. Der wird im schlimmsten Falle sagen, hey, sorry, das Budget ist, ich sag jetzt mal, 60.000, aber so wie du das gerade erklärt hast, macht das Sinn. Ich spreche nochmal mit dem Hiring Manager. Oder der Hiring Manager sagt zu dir selber, ich merke schon, du hast das echt drauf. Wir werden an der Budgetschraube nochmal drehen. Dann machen wir es dir passend. Die Selbstsicherheit muss man haben. Wie hast du? Du hast diese Fähigkeit, diese Sachen zu verändern. wenn du weißt, wie es geht.
Ja, ja. Wir haben das schon erlebt, wo eine Firma die Rolle ausschreibt, sagen wir, nehmen wir die 60.000, jetzt kommt der Teuger, jetzt sagen wir einmal, in dieser Rolle können wir dir nicht mehr als 65 geben, aber warte mal kurz, wir machen jetzt eine Senior-Rolle draus. So, jetzt ist die Rolle umgeändert und du bist auf einmal in einem Gehaltsband von 80 bis 100. Jetzt sagen wir, hier hast du erstmal 90.000. So, und again, man braucht Skills dazu, dass auch wenn du jetzt einfach denkst, boah, ich bin gut im Verhandeln, es braucht auch deine Vorarbeit, aber kämpf doch für ein Change von der Runde. Ne? Also, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Das ist so, wir sind, Robin hat es gerade gesagt, typisch deutsch, weil der Recruiter dir gesagt hat, das ist um die 60.000, das ist jetzt Gesetz. Jetzt darf man auch gar nicht mehr nach mehr fragen, unmöglich, muss ich zufrieden geben, wenn es 65 werden. Keiner sagt, man muss es machen, man kann es ändern. Das ist es. Es ist möglich, machbar, mehrmals gesehen.
Also ich kann mich da nur wiederholen, ne? Du musst halt immer diesen Einklang für dich selber finden, sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer. Man muss halt wissen, in welcher Branche bin ich. Ne? Wir haben das irgendwann mal durchleuchtet und klar, wenn du jetzt in dieser klassischen HR-Bubble oder in der Logistik bist, ne, das ist, flacht ja auch schon wieder ab. Also so in der Pandemie und kurz nach der Pandemie waren die Logistikbranche hat bezahlt, hat Gehälter bezahlt, davon könnte man früher träumen. Also auch der Supply Chain Manager ist der Einzige, der sich, glaube ich, jetzt etabliert hat auf teilweise sechsstelligen Gehältern nach relativ kurzer Zeit. Das ist ja jetzt an der Wertschöpfungskette weit unten, festes Bestandteil, aber nicht so wirklich da, wo richtig was geschaffen wird. Und die Immobilienbranche ist auch abgeflacht. Ne? Die war halt vor ein paar Jahren aufgrund der niedrigen Zinsen, konntest du da dich dumm und dämlich verdienen. SaaS ist immer noch interessant. Cybersecurity ist dieses Jahr richtig cool. Alles, was mit KI ist, lässt sich gut verkaufen, auch wenn es nicht funktioniert. Natürlich kriegst du dann halt auch als VP Sales oder Head of Sales da ganz andere Gehälter, aber auch als SDA kriegst du in diesen Branchen ganz andere Gehälter. Ne? Auf der anderen Seite, mach mal das nächste, ich weiß gar nicht, wann das letzte Logistik-Startup gegründet wurde. Das gab es vor ein paar Jahren mal, dann konntest du dein Paket besser tracken oder sowas. Also da hast du auch über Mindestlohn, gerade kurz knapp über Mindestlohn verdient. Ist halt so. Ne? Also da brauchst du auch dem Arbeitgeber keinen Vorwurf machen, weil das Businessmodell ist einfach nicht das margenträchtigste. Da brauchst du halt ein guter SDAler, der kann vielleicht an anderer Stelle noch 2,50 Euro machen, genau wie der Einzelhandel. Man nennt das ja nicht umsonst Pfenniggeschäft. Du musst halt ganz viele Pfennige bewegen. Und dann kommen auch diese Sachen zustande. Wenn ich höre, dass ein Chief Sales Officer in der einen Bude eine Fixung von 400 hat und in der anderen Bude eine Fixung von 800 hat, wo ich sage, ja klar, guck dir mal die Größen an, guck dir mal die Aktienkurse an, guck dir mal das Produkt an, guck dir mal die Märkte an. Der eine operiert weltweit, der andere auf 3 europäischen Ländern. Was erwartest du? Also müssen schon immer die Äpfel und die Birnen kennen, die wir versuchen da zu vergleichen. Und dann aber auch einen vernünftigen Benchmark haben an der Stelle. Männers, bevor wir hier uns noch weiter verlieren, lass uns mal den Flieger langsam nennen. Wie heißt dein Buch jetzt wirklich final, Robin?
Ah, reich trotz Chef, wie du sechsstellig verdienst.
Genau, nicht kannst, nicht wirst, nicht solltest, sondern wie du es verdienst.
Auf genaue Anleitung. Ach, und vor allem im Angestelltenverhältnis. Keine WhatsApp-Gruppen, kein Coaching, nicht aus Bali arbeiten, sondern schön im deutschen Startup, Mittelstand oder Enterprise, im normalen Konzern, also normaler mit Angestelltenkonstruktion, kannst du 100.000 Euro verdienen, was für viele unglaublich ist, ist aber gang und gäbe.
Dann sag doch mal einen Satz, Robin, für wen, also das Buch passt natürlich für alle, aber wer sollte sich das Buch als erstes kaufen? Wer muss es sofort lesen?
Ich habe tatsächlich 3 ICPs im Kopf. Am Freitag haben wir über eine spezielle gesprochen. Wir werden uns erstmal vor allem an Job-Einsteiger richten, die gerade aus dem Studium rauskommen oder auch an Quereinsteiger, die einfach diesen Markt noch gar nicht kennen. Aber ich habe vor allem diese Bubble im Hinterkopf, diese Leute, wie gerade bei der Artist beschrieben, Mitarbeiter, die seit 5, 10, 15 Jahren zwischen 65 bis 80.000 Euro einfach festhängen und überhaupt nicht weiterkommen, weil man es nie beigebracht hat. Die sind organisch in diese Position, in dieses Gehalt gewachsen, ohne Struktur, ohne Plan, ohne irgendwas. Und dieses Buch wird ganz gezielt aufzeigen, was man machen kann, entweder mit Jobhopping oder in der gleichen Company. Was ist denn marktüblich? Was ist denn Vertrieb überhaupt? Ja, das ist ja auch für viele immer noch besserig, dieses ganze SDA, BDA, AI-Gelaber. Kriegt ja ein deutscher Mittelstand Kretze, hat er ja keine Ahnung. Und das wird ein bisschen aufgedröselt. Was steckt dahinter?
Geil. Ich glaube, eine Gruppe, die hat der Ruben immer mal genannt und die ist, glaube ich, ganz wichtig. Frauen.
Richtig, das ist mein dritter ICP.
Achso, true. Okay, Frauen einfach, weil immer noch sehr viele Frauen um das verhandeln, sich oft vielleicht gar nicht trauen und auch das Gefühl haben, oh, ich könnte jetzt ein bisschen übergriffig sein oder überheblich wirken. Ich glaube, für die ist das, und wir haben ja schon ein paar Proofs, haben wir ja, ja, aus dem Netzwerk haben wir ja schon ein paar Sachen angeteasert und kamen sehr gut an und auch die ersten Anfragen und Rückfragen kamen auch von Frauen. Ich glaube, wenn wir das auch noch schaffen, dass dieses Gender Pay Gap noch ein bisschen geschlossen wird oder gänzlich verschwindet, dann wäre es richtig, richtig gut. Ja. Dann geben wir auf jeden Fall ganz viel mit dem man sich nicht schlecht fühlen muss und mit breiter Brust und so wirklich Selbstüberzeugung auch in so Gespräche gehen kann und sagen kann, ich weiß, was ich will, ich weiß, was zu mir passt, ich weiß, wo ich auf der Journey bin, ich weiß, was ich verkaufen kann, wie ich es verkaufen kann und ich weiß, wie ich das, die Wertschöpfung des Unternehmens vorantreiben kann. Das würde mich besonders freuen, aber natürlich auch für die Juniors ganz am Anfang ihrer Karriere auch einen guten Einstieg zu machen, ohne dass sie dann in 2 Jahren LinkedIn-Posts schreiben müssen, ich bin depressiv oder ich habe einen Burnout. Das wäre natürlich sehr, sehr schade.
Ja, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, die dritte Zielgruppe. Und auch ganz wichtig für alle Frauen, Damen, die jetzt gerade zuhören, das Buch, ja, ist wahrscheinlich durchaus von Männern geschrieben, aber es ist nicht eine Sache da drin, wo typisch männliche Verhaltensweisen oder Taktiken genannt werden. Es geht
nicht. Gar nicht, Gott sei Dank.
Fettsvergleiche oder Armdrücken.
Erfolg ist Unisex.
Genau. Nein, du musst kein Armdrücken mit deinem HRler oder neuem Chef machen, sondern es ist sehr rational begründet, was jeder oder jede in dem Moment anwenden kann.
Drin, ne? Nicht hier Party machen, nicht, du musst Tequila saufen.
Keine Trinkwettbewerbe und so. Wirklich, es ist super rational zu lesen. Jeder kann es umsetzen und das ist absolut unabhängig vom Geschlecht.
Finde ich auch. Also ist ja kein Geheimnis. Diese Folge kommt ja natürlich ein paar Tage später raus, als wir gerade aufnehmen. Und wir sind gerade in der Korrekturschleife oder beziehungsweise Korrektorat und Lektorat. Aber es dauert nicht mehr lange. Wir sehen zu, dass es dieses Jahr über die Bühne geht. Und dann machen wir noch ein Event. Ein bisschen anders als die anderen Buchveröffentlichungen, das bei LinkedIn immer gemacht haben. Aber wir werden euch definitiv auf dem Laufenden halten. Von meiner Seite soll es das gewesen sein, der erste Aufschlag für unser Buch. Gerne, wahrscheinlich werden wir noch öfter auch hier drüber sprechen. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank an euch und an jeden Zuhörer. Wenn euch das interessiert, verbindet euch gerne mit Robin und Ruven, wenn ihr schon nicht im Netzwerk seid. Die beiden antworten immer sehr schnell und teilen richtig geilen Content und sehr viele spitze Kommentare, auch wenn es sein muss. Das ist immer ganz gut. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Jungs, Tradition ist, ihr dürft jetzt noch irgendwas sagen und dann gebt ihr mir ein Zeichen, dann machen wir hier kommentarlos zu. Also, ciao, ciao.
Ah, ich wünschte, ich würde gerade rekruten und könnte die Reichweite nutzen, aber mein Team ist glücklich und voll. Also, danke fürs Zuhören.
Ja, ich möchte eigentlich auch nur unser Buch verkaufen, deswegen. Nimmt diese Folge, hier ist nur 10% von dem drin, was in dem Buch wirklich rauskommt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, müsst ihr euch dieses Buch auf die Warteliste packen und direkt ins Haufen. Gut. Nee, nix da. Das ist ihr dürft 10% mehr zahlen. Wir machen einen Anti-Discount. Kennt ihr den, Anton. Oh Gott, Glasomer, genau, Glasomer, richtig, ja, von den Anton?
Schön,
ihr
dürft reichen Versand.
Reich und schön Versand. Ihr dürft extra dafür zahlen, um uns zu supporten. Und das werde ich eiskräftig feierlich machen. Kurzer Shoutout, das war's von mir.
Ciao, ciao.